Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Seit Donald Trump haben wir nun ein international bekanntes Wort für Falschmeldungen, vorgetäuschte Nachrichten und Informationen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Fake News. Mit dieser Predigt beschließe ich eine Themenreihe, der ihr die Überschrift gegeben habt: Wahrheit oder Fake News. Wer mich kennt, der weiß, ich bin immer schon rettungslos begeistert von solch deutsch-englischem Sprachgepansche. Aber was ihr euch dabei gedacht habt, das gefällt mir richtig gut. Veit sagte es schon, verlässlich ist, heute ist Ostern. Auch wenn wir den 1. April haben, das ist kein April-Scherz. Ich habe keine Ahnung, was die Oberbergische Volkszeitung gestern zu diesem Tag geschrieben hat, aber traditionell bringen ja viele Tageszeitungen zum 1. April auf irgendeiner Seite Fake News. Ich erinnere mich noch sehr gut, es war vielleicht vor 7 oder 8 Jahren, da schlug ich in Solingen die Tageszeitung auf und entdeckte auf Seite weiß nicht mehr was folgende Nachricht: Zollstation auf Korkenziehertrasse am Schlagbaum eröffnet. Wer Solingen nicht kennt, der kann mit dieser Nachricht nichts anfangen. Familie Groß vielleicht, ja? Sagt euch das noch was? Ihr habt ja hier seit einiger Zeit einen tollen Fahrradweg, der über die Bahnschwellen bis ins Krombacher Land führt. Mein Kompliment auch an dieser Stelle für die tolle geistliche Raststation. Aber solche Fahrradwege, die gibt es ja viele in Deutschland. Jede größere Stadt, die es sich leisten kann, teert die Bahnschwellen zu und macht so einen Fahrradweg. Der geteerte Fahrradweg in Solingen heißt Korkenziehertrasse. Korkenzieher deshalb, weil sich dieser Weg wie ein Korkenzieher durch Solingen hindurchschraubt, vom Anfang bis zum Ende. Mitten in Solingen gibt es nun, ich brauche mal hier meine Fernbedienung, mitten in Solingen gibt es eine große Kreuzung. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Diese Kreuzung hat von alters her den Namen Schlagbaum. Sie teilt gewissermaßen den Süd- von dem Nordteil der Stadt. Und Schlagbaum heißt die Kreuzung deshalb, weil sich dort im Mittelalter tatsächlich ein Schlagbaum befand. Die durchreisenden Händler, die von Norden nach Süden oder umgekehrt unterwegs waren, mussten an diesem Schlagbaum anhalten und Wegezoll entrichten. Die unter der Schlagbaumkreuzung herführende Korkenziehertrasse, die verschlingt, das weiß jeder Solinger, durch ihre intensive Nutzung unglaublich hohe Unterhaltungskosten. Und um diese Kosten nun für die Stadt abzufedern, sollten an der neu errichteten Zollstation die Fahrradfahrer, Jogger und Inlineskater Wegezoll bezahlen. Man hatte für diesen Zeitungsartikel dort extra ein Original-Zollhäuschen errichtet, einen Schlagbaum installiert, den nun der Angestellte der Stadt jeweils beim Passieren öffnen und wieder schließen sollte. Und weil das so echt aussah, sind die Solinger wütend geworden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also man hörte für mehrere Tage überall so eine Sauerei, Schweinerei, was die Stadt da mit uns macht. Aber schon nach 2 bis 3 Tagen war dann doch allen klar, dass es sich hierbei nur um einen April-Scherz gehandelt hatte. Ich dachte mir, wenn diese Falschmeldung über 2 Euro Wegezoll schon solch eine Aufregung bewirkt, was passiert dann erst, wenn falsch berichtet wird von einer Sache, die Bedeutung für unser Leben hat? Liebe Gemeinde, Ostern und die Auferstehung von Jesus, das ist genauso ein Thema, wo wirklich viel davon abhängt. Wir werden gleich noch sehen, warum. Ich möchte dich fragen, wie ist das bei dir? Wie denkst du über die Auferstehung von Jesus? Hat das irgendetwas mit deinem Leben zu tun? Ich möchte dir etwas von meiner Erfahrung berichten. Beim Gespräch über Ostern sind mir insgesamt, denke ich, so drei Gruppen von Menschen begegnet. Die erste Gruppe, ich nenne sie mal die Frommen, gehe ich recht in der Annahme, dass diese Gruppe heute Morgen hier ziemlich stark vertreten ist. Die Frommen kennen das Thema Auferstehung seit Kindertagen. Sie zweifeln auch eigentlich nicht daran, dass Jesus tatsächlich leibhaftig vom Tod auferstanden ist. Aber sie fänden es doch interessant, im Gespräch mit Menschen, die der Kirche nicht so nahe stehen, einige Argumente an der Hand zu haben für diese übernatürliche Geschichte. Die zweite Gruppe von Leuten, mit denen ich über das Thema gesprochen habe, sie können der ganzen Sache mit Jesus und Auferstehung und so auch einiges abgewinnen. Das ist auch okay, dass an Ostern darüber gepredigt wird. Aber diese Menschen fragen sich, das ist doch ein Thema der Kirche. Was hat das mit mir zu tun? Irgendwie kriege ich das mit meinem Leben nicht verknüpft. Eine dritte Gruppe sagte mir, ja, als Kind habe ich da mal dran geglaubt, aber heute erscheint mir das alles nicht sehr vernünftig. Ich bin ein gebildeter Mensch, ich habe da so meine Zweifel an der ganzen Geschichte. Gut, Ostern, das steht fest im Kalender, aber ich denke, ob Jesus tatsächlich leibhaftig vom Tod auferstanden ist, das spielt keine so große Rolle. Vielleicht findest du dich in einer dieser drei Äußerungen wieder. Zwei Fragen höre ich hier heraus. Erstens, ist das Thema Auferstehung überhaupt wichtig und warum? Und wenn ja, wie steht es denn mit den Fakten? Wie verlässlich ist das denn, was die Bibel uns über dieses Thema sagt? Ich meine, muss ich da irgendwie dran glauben oder gibt es tatsächlich vernünftige Argumente, vielleicht sogar Beweise, die mir zeigen, dass das alles kein Humbug ist? Zur ersten Frage, warum ist das überhaupt wichtig, ob Jesus tatsächlich leibhaftig von den Toten auferstanden ist? Die Antwort finden wir im Bibeltext, den Veit uns vorhin gelesen hat. Paulus, er argumentiert hier für mich sehr nachvollziehbar, wenn er den Korinthern mit seinen Worten sagt, Leute, sagen wir doch ruhig mal, das ist alles Quatsch mit der Auferstehung. Was hieße das aber dann? Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, die liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir doch bedauernswerter als alle anderen Menschen. Seit 10 Tagen haben wir nun Frühling, auch wenn man es heute Morgen nicht so sieht. Die Sonne wird tatsächlich jeden Tag kräftiger, die Temperaturen steigen wieder und es ist nur noch eine Frage von Tagen und Wochen und draußen grünt und blüht wieder alles. Die Gärtner haben längst vorgesorgt. In den Blumengeschäften finden wir schöne, bunte Auslagen. Ich habe heute Morgen auch mal eine Blume mitgebracht, eine schöne rote Tulpe. Die sieht tatsächlich frisch und lebendig aus, riecht auch ein bisschen. Das ist eine Blumenleiche. Die sieht nur so schön aus, aber in Wirklichkeit ist diese Blume mausetot. Warum? Man hat sie aus ihrer natürlichen Umgebung herausgerissen. Man hat sie von ihrem Ursprung getrennt. Und jetzt ist es nur noch eine Frage von wenigen Tagen. Und von dieser Blume werden noch ein paar verwelkte Blätter, ein dürrer Stiel übrig bleiben. Mit diesem Bild möchte ich etwas deutlich machen von dem, was die Bibel über uns Menschen sagt. So wie wir in diese Welt hineingeboren werden, sind wir zwar körperlich lebendig, aber geistlich längst tot. Ganz am Anfang, im Garten Eden, da lebten zwei Menschen, wie du und ich. Und solange sie dort in diesem Paradies lebten, hatten sie niemals Angst. Sie hatten keine Angst vor Gott. Sie schämten sich nicht voreinander. Sie waren rundherum glücklich. Sie wurden übrigens auch nicht älter. Gott hatte sie geschaffen, damit sie ein unendliches, ewiges, glückliches Leben in seiner Nähe führen konnten. Und dann geschah diese traurige Geschichte, die in unserer Bibel die Überschrift Sündenfall trägt. Sünde, das meint nicht zuerst den Seitensprung oder die Steuerhinterziehung oder im Bus schwarz fahren. Die ersten Menschen sündigten, weil sie gegen Gottes ausdrückliches Gebot die Entscheidung trafen: Wir wissen selbst, was gut für uns ist. Wir machen ab jetzt unser eigenes Ding. Dieser schwarze Tag, er hatte weitreichende, dramatische und unmittelbare Folgen, nicht nur für Adam und Eva, sondern für jedes Mitglied der menschlichen Rasse. Konnte man diese Folgen denn sofort sehen? Ja und nein. In dem Moment, wo Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, sahen sie nicht sofort alt aus. Sie bekamen nicht sofort graue Haare und lose Zähne. Äußerlich sahen sie noch ganz frisch aus. So wie diese Blume hier. Und sie lebten ja auch noch eine ganze Zeit weiter. Aber geistlich, innerlich waren sie ab diesem Moment tote Leute. Sie hatten sich selbst von ihrem Lebensursprung Gott getrennt. Ab dem Moment, wo die Sünde in unser Leben hineinkam, da wussten wir zwar noch etwas von Gott, aber wir kannten ihn nicht mehr, weil wir keine Beziehung mehr zu ihm hatten. Ich weiß, es klingt etwas makaber, aber die Bibel lässt da keinen Zweifel. So wie wir in diese Welt hineingeboren werden, sind wir zwar körperlich noch lebendig, aber geistlich längst tot. Und der Spiegel, er zeigt es uns jedes Jahr deutlicher. Auch die ehemals so lebendige Hülle stirbt und sie zerfällt bis zu dem Tag, wo Uwe Pfingst uns mit den Füßen zuerst aus der Tür rausträgt. Das Tragische ist, wenn in dieser kurzen Zeitspanne, wo unser schnell vergänglicher Körper noch lebendig ist, wenn in dieser kurzen Zeitspanne keine durchgreifende Rettungsaktion bei uns geschieht, dann wird der Tod für uns zu einem umfassenden und endgültigen Zustand. Und das ist die Hölle. Weißt du, es geht nicht darum, ob wir das hart und ungerecht finden. Die Bibel sagt, Gott ist heilig und gerecht. Bei ihm ist Licht und keine Finsternis. Alles Dunkle im Leben von uns Menschen, alles Böse, alle Gewalt, alle Lügen, alle Heimlichkeiten, also all das, womit wir uns selbst und anderen das Leben oft so schwer machen, all das hat in Gottes Gegenwart, in seinem Licht keinen Bestand. Die Bibel sagt, wenn es gut geht, dann werden wir 70 oder 80 Jahre alt. Und manche von uns bekommen auch noch ein paar Jahre obendrauf. Andere sterben viel früher. Aber klar ist für uns alle, dass unsere körperlichen Reste spätestens in einigen Jahren irgendwo auf dem Friedhof verrotten. Darin zeigt sich die große Macht der Sünde. Ganz egal, womit wir uns ablenken, wir werden in diesem Leben keinen Frieden finden, solange wir keine Antwort haben auf die Frage nach unserem eigenen Sterben. Ich sagte vorhin, der Mensch mit seiner Schuld kann nicht Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben. Es ist etwas wie bei zwei gleichpoligen Magneten. Sie werden sich immer und immer wieder voneinander abstoßen. Gott und Sünde, das geht nicht zusammen. Es ist ein großes Dilemma, denn Gott liebt uns Menschen, aber unsere Sünde trennt uns von ihm. Und jetzt komme ich wieder zurück zu Paulus. Die Bibel sagt, Jesus, der Sohn Gottes, er hat die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen, am Kreuz mit in den Tod genommen. Und was gestorben ist, das ist vernichtet, das ist weggeschafft, das gibt's nicht mehr. In Vers 3 im selben Kapitel steht, Christus ist für unsere Sünden gestorben, nach der Schrift. Wäre Jesus am Kreuz gestorben und, wie viele es behaupten, anschließend im Grab geblieben, dann hätten wir doch einmal mehr gesehen, tatsächlich, der Tod ist die stärkste Macht in dieser Welt. Der Tod behält das letzte Wort. Weil Christus aber nicht im Grab geblieben ist, weil er auferstand, deshalb und nur deshalb haben wir Hoffnung über den Friedhof hinaus. Dass Jesus nach 3 Tagen von den Toten auferstanden ist, das zeigt mindestens 2 Dinge. Erstens, der allmächtige Gott, er hat mit der Auferweckung seines Sohnes von den Toten, dem stellvertretenden Tod von Jesus, sein bestätigendes Siegel aufgedrückt. Und zum anderen, durch seine Auferstehung hat Jesus zum allerersten Mal in der Geschichte den größten Feind des Menschen, den Tod, besiegt. Jesus hat den Tod entmachtet. Wir haben es gesehen, der Tod, schreibt der Apostel Paulus, kam durch einen Menschen in die Welt. Das war damals Adam im Paradies. Entsprechend kommt es noch nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben werden, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Das, liebe Gemeinde, ist die frohe Botschaft. Das ist das Evangelium. Wir sehen die Auferstehung, die leibliche Auferstehung von Jesus Christus ist der Kern von Ostern. Genau an dieser Stelle geht es um alles oder nichts. Es geht um Leben oder um den Tod. Wie sieht es nun mit den Fakten aus? Weshalb können wir uns so sicher sein, dass das tatsächlich so passiert ist, wie wir das in der Bibel lesen? Einige Argumente für die leibliche Auferstehung von Jesus. Wir lesen, dass Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung Jesu sind. Die Evangelien berichten uns, dass Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus und eine Salome die ersten Zeugen der Auferstehung Jesu waren. Nach damaligem patriarchalischen Rechtssystem, das müssen wir wissen, waren die Zeugenaussagen von Frauen vollkommen wertlos. Frauen waren als Zeugen überhaupt nicht zugelassen. Wären die Berichte von der Auferstehung Jesu nur getürkt, dann hätte man auf jeden Fall Männer als erste Zeugen auftreten lassen und nicht Frauen. Dass aber Frauen in diesen Texten als Zeugen genannt werden, das kann nur eins bedeuten. Es waren leider nun mal Frauen und keine Männer, die als Erste erfuhren, dass der Herr auferstanden ist. Ein zweites Argument ist die große Anzahl von Augenzeugen, die uns im Neuen Testament genannt werden. Namentlich lesen wir von Kephas, von den 12 Jüngern, Es sind dann nur noch 11, nachdem Judas sich umgebracht hatte. Dann 500 Männer auf einmal. Und das ist so besonders interessant, weil wir dürfen wissen, dass von diesen 500 Männern, die Jesus gesehen haben, bei der Abfassung des ersten Korintherbriefes sehr viele noch am Leben waren. Man hätte sie also ohne weiteres jederzeit befragen können, ob es sich tatsächlich so zugetragen hat. Weiter wird uns ein Kleopas genannt und der zweite Emmaus-Jünger, später auch Paulus selbst. Ein weiteres Argument für die Tatsache der Auferstehung Jesu ist die Bereitschaft der Zeugen zum Martyrium. Machen wir uns bewusst, mit dem Bekenntnis zum Auferstandenen brachten die ersten Christen sich unmittelbar in Lebensgefahr. Die Verehrung von Jesus war ein Angriff auf den Kaiserkult und gleichzeitig auch auf die jüdische Frömmigkeit. Es drohte ihnen mit der gesellschaftlichen Ächtung nicht nur der Ausschluss aus der Synagoge, sondern der Tod durch Steinigung. Das prominenteste Beispiel ist hier sicherlich die Steinigung des Stephanus, Apostelgeschichte 7. Außerdem drohte denen, die sich zum auferstandenen Herrn bekannten, das gleiche Schicksal wie ihrem Herrn selbst, die Kreuzigung durch die Römer. Tatsächlich war die Begegnung mit dem Auferstandenen für diese Menschen so gewichtig, so real und so ergreifend, dass sie lieber sterben wollten, als diese Realität zu leugnen. Sehr beeindruckend, ich bin einen zu weit, sehr beeindruckend ist die radikale Kehrtwendung im Leben des Jakobus. Jakobus, er war der leibliche Halbbruder von Jesus. Jakobus gehörte nicht zum Jüngerkreis. Er war dagegen, dass Jesus durch die Gegend zog, verkündigte und heilte. Aber dann lesen wir, dass nach der Kreuzigung dieser Jakobus plötzlich zur Gemeinde der Glaubenden gehört. Später stirbt er sogar für seine Überzeugung. Ein einziger Satz macht klar, warum. 1. Korinther 15, Vers 7, dort heißt es: Danach erschien Jesus dem Jakobus. Also, auch er war ein Augenzeuge. Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus berichtet, dass Jakobus für seinen Glauben an Jesus, den Messias, starb. Ein paar habe ich noch. Braucht ihr noch Argumente? Ein weiteres Argument ist die Scheintod-Theorie. Manche, die gegen die Auferstehung von Jesus argumentieren, sagen, er sei gar nicht wirklich tot gewesen. Aber das ist absurd. Die zur Kreuzigung Verurteilten wurden schon vor der Hinrichtung halbtot geprügelt. Wer da auf die Details steht, der kann sich neben dem Film, der gestern Abend lief, vielleicht noch den viel älteren Film von Mel Gibson anschauen, Die Passion. Die römische Geißelung war so schlimm, dass sehr viele schon dabei starben. Die anschließende Kreuzigung verursachte unerträgliche Schmerzen und großen Blutverlust. Durch das stundenlange Hängen am Kreuz versagte irgendwann der Kreislauf und in der Regel erstickten die Gekreuzigten. Sie bekamen keine Luft mehr. Zusätzlich bezeugen die Quellen, dass ein römischer Soldat noch einen Speer in die Seite von Jesus bis in seine Herzkammer hineintrieb. Damit sollte nun wirklich sichergestellt werden, dass Jesus auch wirklich tot war. Die Scheintod-Theorie ist damit vom Tisch. Manche sagen auch, und wir lesen das auch, dass die führenden Juden besonders an diesem Argument interessiert waren. Die Jünger, die haben die Leiche einfach geklaut. Zu diesem Einwand muss man entgegnen, das Felsengrab, in dem Jesus beerdigt wurde, wurde versiegelt. Und die römischen Wachen, die davor positioniert wurden, waren mit dem Tode bestraft, falls sie ihre Aufsichtspflicht verletzten. Es war schlichtweg nicht möglich, diese Männer vom Grab wegzulocken, das angebrachte Siegel zu brechen und unerkannt dann auch noch den tonnenschweren Stein vom Grab wegzurollen. Sehr interessant ist folgender Punkt. Die Unterschiede in den Berichten der einzelnen Evangelisten. Liest man die Auferstehungsberichte in den Evangelien genauso, fallen einem eine ganze Reihe von Unterschieden auf. Zum Beispiel Zahl und Namen der Frauen, die am Ostermorgen zum Grab laufen, unterscheidet sich. Ebenso die Anzahl der weiß gekleideten Engel am Grab. Außerdem einige Teils, weitere Details weichen voneinander ab. Diese Unterschiede nun sind immer wieder als Argument gegen die historische Zuverlässigkeit der Evangelien ins Feld geführt worden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Diese Unterschiede sind sozusagen ein stichhaltiger Beweis dafür, dass die Evangelien nicht im Nachhinein überarbeitet wurden. Würden nämlich alle Osterberichte detailliert übereinstimmen, dann könnten wir davon ausgehen, dass wir sie hier in unserer Bibel in einer harmonisierten Fassung vorliegen haben. Aber das ist nicht der Fall. Vielmehr berichten vier Autoren aus ihrer jeweiligen Sicht über die Ereignisse, wie sie sie gesehen haben, und sie verwenden dabei ganz unterschiedliches Zeugenmaterial. Die Unterschiede, gerade die Unterschiede, beweisen also die historische Echtheit. Wer es gerne etwas wissenschaftlicher hat, der höre noch dieses vorletzte Argument für die Tatsache der Auferstehung Jesu. Die Schriftfunde. Namhafte Altphilologen, das sind Wissenschaftler, die sich mit alten griechischen Handschriften befassen, die verstehen die Skepsis gar nicht, die manche Theologen gegenüber den alten Handschriften der Bibel hegen. Sie sagen uns, ihr Theologen habt doch eine traumhafte Faktenlage. Die frühesten Berichte über das Leben von Alexander dem Großen zum Beispiel sind erst 500 Jahre nach seinem Tod verfasst worden. Das Leben von Jesus ist wesentlich besser bezeugt als zum Beispiel das Leben von Julius Caesar oder Alexander dem Großen. Zum einen gibt es also mehrere Berichte von verschiedensten Augenzeugen. Zudem sind diese Berichte in vielen Handschriften niedergeschrieben, die teilweise, man höre, bis zu 50 Jahre an die Ereignisse von Jesus, was er dort erlebt, getan und gesagt hatte, heranreichen. Nicht nur das Alter der Quellen ist grandios, auch die Anzahl der Abschriften, die uns erhalten sind, ist unglaublich hoch. Mit Fug und Recht sagt man heute, die Geschichten um Jesus sind die mit Abstand am besten bezeugtesten Ereignisse der Antike. Und das sagen nicht fromme Leute, die irgendetwas davon hätten, die Bibel zu verteidigen. Nicht zuletzt ist zu beachten, dass sich der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus innerhalb kürzester Zeit zu einer weltweiten Bewegung ausgeweitet hat. In den 2000 Jahren, die seitdem vergangen sind, haben Abermillionen Menschen aus den unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten und aus allen Erdteilen dieser Welt die Erfahrung gemacht, Jesus ist nicht tot. Er lebt tatsächlich und ich kann ihn heute erfahren. Zu Tausenden lassen sich auch heute noch Menschen auf der ganzen Welt für diese Überzeugung quälen und töten. Und es werden immer mehr. Für viele von euch mögen diese Beweise, Fakten, Argumente überzeugend klingen. Aber ich gestehe ein, den Glauben an den auferstandenen Jesus kann selbst die überzeugendste Beweisführung nicht erzwingen. Glaube entsteht nämlich bei den wenigsten Menschen dadurch, dass sie vor den Fakten kapitulieren. Glaube bleibt ein Geschenk des Heiligen Geistes. Der Glaube bleibt eine freie Entscheidung des Einzelnen, der sich öffnet für das, was Gott durch Jesus für uns unternahm, damit wir Gottes Wirklichkeit heute erkennen und ihn erleben. Was mich betrifft, ich gehöre sicher nicht zu den großen Theologen in unserem Land, aber ich möchte zu den vernünftigen Menschen gehören. Was heißt vernünftig? Der Mathematiker Blaise Pascal sagt dazu: Es gibt nur drei Arten von Menschen. Die einen dienen Gott, da sie ihn gefunden haben. Diese Menschen sind vernünftig und glücklich. Die anderen suchen ihn, da sie ihn noch nicht gefunden haben. Solche sind vernünftig, aber noch unglücklich. Die dritten leben dahin, ohne ihn zu suchen. Diese Menschen sind Toren und unglücklich. Von verschiedenen Wiedennestern wurden wir in den letzten Jahren immer wieder danach gefragt, wie es uns nach dem Wegzug aus Bergneustadt damals ging. Ich bin da ganz ehrlich, meine Frau und ich, wir hatten kein so sehr angenehmes Leben, seitdem wir vor 11 Jahren aus Wiedennest weggezogen sind. Rückblickend kann ich sagen, im Nest Wiedennest war es doch recht gemütlich. Nachdem wir von 2007 an hier weggezogen sind, wurde es in vielerlei Richtung ungemütlich für uns. Ich denke an verschiedenste Kämpfe, an schwere Krankheit, an Angriffe aller Art, und wir sind noch nicht am Ziel. Aber ich würde diesen Weg heute wieder gehen. Und ich würde auch heute das gemütliche Wiedennest wieder verlassen. Warum? Weil ich auf diesem Wege etwas anderes gefunden habe. Etwas anderes als die Gemütlichkeit und den Komfort, den wir hier hatten. Und das ist die Gewissheit und letztlich auch die unbedingte Entschlossenheit, meine Zeit, meine Kraft und damit letztlich mein Leben einzusetzen für das größte Ziel, das ich kenne, dem Ruf des auferstandenen Jesus Christus zu folgen. Dem zu folgen, der mich so sehr geliebt hat, dass er sein eigenes Leben für mich hingegeben hat. An welchem Ort auch immer, ihm will ich, solange er mir die Kraft dazu gibt, in seiner Gemeinde als Hirte dienen. Sein Wort will ich verkündigen und andere Menschen zu ihm hin einladen. Mein Leitspruch ist seit vielen Jahren das Wort des Paulus aus Apostelgeschichte 20, Vers 24. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Nun, du bist nicht ich. Dein Weg mit Gott kann ein ganz anderer sein. Du musst deine Heimat vermutlich nicht verlassen. Aber eines wirst du müssen. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus nicht nur am Kreuz auf Golgatha starb, sondern dass er nach 3 Tagen von den Toten auferstand und heute lebt, dann wirst du dich zu dieser Tatsache in irgendeiner Art verhalten müssen. Du wirst dich entscheiden, ob du diesem Jesus glauben willst oder ob du es nicht willst. Ich frage dich nun zuletzt, was meinen wir denn, wenn wir zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube an Jesus Christus, der hinabgestiegen ist in das Reich des Todes und am 3. Tage auferstanden ist von den Toten? Welchen Glauben meinen wir damit? Im Neuen Testament begegnet Jesus einer Frau mit Namen Martha. Die Martha war tief traurig, ja sogar verzweifelt, weil gerade vor ein paar Tagen ihr leiblicher Bruder gestorben war. Jesus hat Mitleid mit ihr und er ermutigt sie mit den Worten: Martha, dein Bruder wird auferstehen. Nun, die Martha war eine fromme Frau. Auferstehung, das war eine von den Vokabeln, die waren ihr vertraut. Und sie erwidert Jesus, ja, ich weiß schon, dass er irgendwann auferstehen wird, am Ende der Zeit, zusammen mit all den anderen Toten. Nein, sagt ihr Jesus, Martha, nicht das, was du schon immer im Kopf hattest. Glaubst du, dass ich heute etwas für dich tun kann? Glaubst du, dass ich deinen Bruder heute vom Tod auferwecken kann? Glaubst du, dass ich nicht nur ihm, sondern auch dir heute schon ewiges Leben schenken kann? Ich, der Sohn Gottes, bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Glaubst du das ganz persönlich für dich? Und Martha antwortet, ja, Herr, ich glaube. Ihr Lieben, dieser Glaube, von dem die Bibel spricht, das ist kein intellektueller Vorgang. Dieser Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Wenn ich wie Martha sage, Jesus, ich glaube an dich, dann sage ich damit, ich vertraue dir. Ich verlasse mich auf dich. Ich lasse mich auf dich ein. Die Sache mit dem stellvertretenden Tod von Jesus und mit der Auferstehung, die müssen wir nicht verstanden haben. Es genügt. Es genügt schon, wenn du das dankbar annimmst. Und wenn du das tust, dann wirst du erleben, dass sich die befreiende und erlösende Wirklichkeit in deinem Leben entfaltet. Auch du darfst zu der festen Gewissheit kommen, mit Jesus werde auch ich den Tod überwinden. Ich kann dir letztlich auch nicht erklären, warum Gott diesen eigenartigen, schmerzvollen, blutigen Weg gewählt hat, um uns zu vergeben. Aber jeder Mensch, der sich Jesus Christus zuwendet, macht die Erfahrung, Gott nimmt mich an. In herrlicher Klarheit hat Martin Luther geschrieben, die Sünde hat nur zwei Orte, wo sie ist. Entweder ist sie bei dir, dass sie dir auf dem Halse liegt, oder sie liegt auf Christus, dem Lamm Gottes. Wenn sie dir auf dem Rücken liegt, so bist du verloren. Wenn sie aber auf Christus ruht, so bist du frei und wirst selig. Nun greife zu, welches du willst. Greife zu, welches du willst. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.